SRF 1.
Espresso.
Ja, es ist Ferienzeit. Wir haben heute einen Haufen über den Schweizer Pass schon in Erfahrung gebracht und werden natürlich dranbleiben. Und zum Wochenstart geht es auch im Espresso natürlich um Sachen, die man in der Ferien brauchen kann. Zum Beispiel den Sonnenschutz und um schlechte Internetverbindungen im Zug, Yvonne Hafner.
Richtig, wir klären in unserer Rubrik Espresso aha, wie der Sonnenschutzfaktor eigentlich in die Tube kommt und wie viel Esslöffel Creme es braucht, damit man wirklich geschützt ist. Zuerst geht es bei uns aber um ein Dauerärgernis bei SBB-Kunden, ums Surfen im Zug. Internet im Zug, oder besser gesagt, die schlechte Internetverbindung im Zug, das ist bei der SBB-Kundschaft ein Dauerbrenner. Wieso nicht endlich ein WLAN im Zug, so wie man das im Ausland kennt, fragen immer wieder genervte Bahnkunden. Aber die SBB will davon nichts wissen. Das käme zu teuer, sagt der SBB-Chef Andreas Meyer immer wieder in Interviews. Und heutzutage haben sowieso die meisten Leute ein Handy-Abo mit Flatrate, also eins, wo sie unbegrenzt im Internet surfen können. Espresso hat diese Aussage überprüft und sagt, das stimmt nicht. Trolle über Futter.
Der SBB-Chef Andreas Meyer hat letztens in einem Interview mit dem Blick gesagt, die meisten Kunden haben ein Smartphone mit Flatrate. Darum brauche ich kein gratis Internet in seinen Zeugen. Die Aussage ist aber schlicht und einfach falsch, wie eine Umfrage bei den drei grossen Mobilfunkanbietern belegt. Swisscom und Salt bestätigen, dass bei ihnen weniger als die Hälfte der Kunden ein Abo mit Flatrate hat. Sunrise weigert sich zwar, Zahlen rauszugeben, aber zwei Experten, die Espresso angefragt haben, sagen, dass mehr als die Hälfte der Sunrise-Kunden ein relativ teures Flatrate-Abo hätte, sei sehr unwahrscheinlich. Fazit: Die Mehrheit der Handynutzer hat immer noch ein Abo, wo die Daten zum Surfen begrenzt sind. Ein gratis WLAN im Zug wäre für sie von Vorteil. Und was sagt jetzt die SBB dazu, dass die Aussage von ihrem obersten Chef nicht stimmt? Der Mediensprecher Christian Ginsig weicht aus.
Also die Menge ist ganz klar, das können natürlich Mobilfunkanbieter am besten beurteilen, wie viele von den jeweiligen Kunden unterwegs sind.
Auf die Aussage von seinem Chef geht er also gar nicht ein. Dafür probiert er es mit einem anderen Argument gegen WLAN im Zug.
Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in einem Schweizer Zug, die ist halt auch viel kleiner als in einem internationalen Zug im europäischen Umfeld auch.
Und darum braucht immer kein WLAN im Zug. Auch das überzeugt nicht wirklich. Es gibt aber schon auch wichtige Gründe dagegen. Zum Beispiel die höheren Kosten für die SBB.
Wir reden hier von einem dreistelligen Millionenbetrag. Und wenn man WLAN anbieten würde, müsste man vermutlich Tarif erhöhen. Und da reden wir von 1 bis 2 Tarifprozent, die man müsste allein nur für die WLAN-Installationen rechnen.
Teurere Billette nur wegen WLAN in den Zügen, da können vermutlich ein Haufen Leute nachvollziehen, warum die SBB das ihren Kunden nicht anbieten will und sich auf gratis Internet in den grösseren Bahnhöfen beschränkt. Konsequent durchziehen tut die SBB das dann allerdings nicht. In diesen Zügen, die ins Ausland fahren, soll es jetzt trotzdem Internet geben für Zugpassagiere. Warum denn das?
Die Strategie ist, dass gerade im internationalen Verkehr, also dort, wo Eurocities eingesetzt werden, wo lange Strecken zurückgelegt werden, dass man dort den, vor allem auch eben internationalen Kunden, den Touristen, in diesen Zügen etwas anbieten kann.
Da steht die SBB eben auch unter Konkurrenzdruck mit den deutschen und den österreichischen Bahnen, die Internet in den Zügen anbieten. In welcher Form die SBB das WLAN in ihren internationalen Zügen dann genau anbieten will, frei und gratis für alle Passagiere oder gegen Geld, das ist laut dem SBB-Sprecher Christian Ginsig alles noch offen. Man darf sich sowieso nicht zu viel versprechen davon, weil WLAN bedeutet nicht, dass Internet im Zug dann so schnell sei wie die Heide in der guten Stube.
Der grosse Unterschied ist, daheim ist man an einem Kupferkabel nachher angehängt oder teilweise in vielen Haushaltungen auch schon bereits Glasfaser. Im Zug innen funktioniert die Übertragung von dem WLAN anschliessend auf bestehende Handy-Repeater und von dort aus wird nachher die Übertragung auf die Mobilfunkantenne vom jeweiligen Provider übermittelt.
Anders gesagt, für die Qualität des Internet im Zug spielt es keine Rolle, ob die SBB WLAN anbietet oder nicht. Weil die SBB bezieht Daten dafür auch über das Mobilfunknetz.
Also, wir haben es gehört, in der Schweiz gibt es in nächster Zukunft auch kein WLAN in den Zügen, außer in den internationalen. Und das ärgert viele SBB-Kunden gerade doppelt. Erstens, weil eben die meisten keine Flatrate haben beim Internet, wie wir jetzt gerade gehört haben. Und zweitens, weil ein Haufen Leute auch hoffen, die Datenverbindung im Zug würde mit so einem WLAN endlich besser. Aber diese Hoffnung, Oliver Futter, das muss man hier wirklich klar sagen, die ist eine Illusion.
Ja, das ist so, weil das Signal ja eben über das Handynetz in Zukunft hängt die Qualität der Datenverbindung zuerst einmal davon ab, wie viele Sendemasten die Mobilfunkanbieter entlang der Bahnlinie haben. Und da braucht es für bessere Qualität einfach mehr Antennen. Dazu kommt aber noch etwas anderes, nämlich, dass sich beim Internet Zugpassagiere die Antennen teilen und gerade in Stosszeiten gehen x Handysignale über die gleiche Antenne und dann sinkt die Qualität eben auch.
Also das heisst, ob mit oder ohne WLAN, die SBB ist komplett von den Mobilfunkanbietern abhängig. Wie gut die Leute im Zug können surfen?
Nicht ganz. Die SBB kann schon etwas beitragen. Damit das Mobilfunksignal überhaupt in einen Eisenbahnwagen reinkommt, braucht es einen rechten Aufwand. Die Wege sind nämlich gut abgeschirmt. Darum braucht es sogenannte Repeater, wo das Signal verstärken. Die baut die SBB im Moment fleissig ein. Und dann sollte der Empfang in den Zügen besser werden.
Also die Qualität des Surfen, das ist das eine. Ein gratis WLAN im Zug, das hätten trotzdem natürlich viele gerne. Die Deutsche Bahn und die Österreichische Bundesbahn bieten ihren Kunden das ja schon an, so ein gratis WLAN im Zug. Die sehen das offenbar anders als die SBB.
Teils, teils, sagen wir mal. Bei der Deutschen Bahn gibt es Internet nämlich auch nur in der ICE und nicht einfach in allen Zügen. Und bis jetzt war es auch nur für Erstklasspassagiere gratis gewesen. Auf Ende Jahr kommt es dann aber für alle gratis. Und es sollte einen Versuch geben mit Internet in Regionalzügen zu Deutschland. Bei der Österreichischen Bundesbahn gibt es gratis Internet in den Railjet-Zügen, die Österreich mit dem Ausland verbindet. Gratis ist es aber nur innerhalb von Österreich, auch wenn Züge zum Beispiel von Wien auf Zürich fahren.
Trotzdem, irgendwie kommt es einem gleich ein komisch vor, gerade wenn man weiss, dass auch Postautobetriebe das können, was die SBB ja sagt, es sei unnötig und viel zu teuer. In der Schweizer Postauto gibt es ja schon länger ein gratis WLAN. Wieso ist denn dort möglich?
Ja, wie Postauto Schweiz das Angebot finanziert, das gibt sie eben nicht bekannt. Sie sagt aber, dass sie die ganzen Kosten für das WLAN allein trägt, dass also nicht Mobilfunkanbieter etwas daran zahlen. Sicher geht es bei dem Angebot aber auch um Marketing. Man will den Passagieren einen Mehrwert bieten, sagt Postauto Schweiz auch selber. Das ist also vielleicht auch eine Werbeausgabe. Etwa 70% der Postauto haben unterdessen WLAN und 40'000 Leute brauchen das pro Tag. Aber ein Postauto Schweiz kann nicht zaubern. Das Angebot gibt es nur in Gebieten mit guter Netzabdeckung. Berg- und Randregionen, die müssen darauf verzichten.
Ja, und uns nimmt natürlich jetzt Wunder, was meint ihr zum Thema «Braucht es WLAN im Zug?» Sagt ihr, ja, aber klar, das gehört heute einfach dazu. Oder seid ihr der Meinung, nein, das ist unnötiger Luxus und macht nur Billett teurer? Stimmt ab bei unserer Umfrage im Internet auf srf.ch/espresso. Ein Haufen Leute haben das übrigens schon gemacht und das Resultat ist wirklich bis jetzt eindeutig. Mehr als 70% von euch sagen WLAN im Zug. Jawohl, das gehört dazu.
Espresso.
Es ist 21 ab 8. Habt ihr lieber 15, 20, 30 oder doch lieber 50? Ihr habt es vermutlich erraten, ich rede gerade von Sonnencreme. Wenn man einen Sonnenschutz kaufen hat man ja die Qual der Wahl. Nicht nur wegen den vielen verschiedenen Marken, sondern eben auch wegen dem sogenannten Lichtschutzfaktor.
Espresso? Aha, schlauer in die Woche.
Je höher die Zahl auf der Creme, desto mehr Schutz. So viel ist klar. Aber was heisst der Faktor wirklich? Und wie kommt er in die Creme rein? Der Matthias Schmid, er selber nimmt übrigens immer das 50, hat die Antworten.
Ich habe helle Haut, blaue Augen und verbrenne mich allsummer mindestens einmal. So wie mir geht es vielen anderen Schweizer auch. Wir haben eine relativ kurze Eigenschutzzeit von der Haut. Das heisst, an der prallen Sonne gibt es schon nach 10 bis 20 Minuten einen Sonnenbrand. Der Sonnenschutzfaktor gibt an, wie viel mal länger man mit der Sonnencreme an der Sonne kann sein kann, ohne sich zu verbrennen. Also, zum Beispiel Faktor 30 mal 10 Minuten bei sehr heller Haut macht 300 Minuten Sonnenbaden. Das ist zumindest Theorie. Der Daniel Storch arbeitet beim Bundesamt für Gesundheit in der Abteilung Strahlenschutz und er sagt, mit der Stoppuhr sollte man da nicht dahinter.
Das hat dann grundsätzlich auch andere Faktoren. Sie schwitzen natürlich oder gehen baden, sie bewegen sich. Also in dem Sinn sagt ihnen der Lichtschutzfaktor nicht aus, wie lange dass sie mit dem nachher können drin, sich können an der Sonne aufhalten.
Auch der Beat Müller, Produktentwickler bei Steifel Swiss, wo die Sonnencreme Sherpa Tensing herstellt, sagt, allzu sehr soll man sich auf die mathematische Formel Sonnenschutzfaktor mal Eigenschutzzeit nicht verlassen.
gefühlsmässig intensive Sonne und helle Haut einfach möglichst hohe Faktoren. Also 50 plus oder 50. Auch für Kinder natürlich möglichst hohe Faktoren. Aber wenn jemand jetzt schon braun ist oder ein brauner Hauttyp ist, dann langt natürlich auch ein 20, ein 30, je nachdem, was man vorhat.
Und wenn man eben vorhat, ins Wasser zu gumpen, dann ist alles Rechnen sowieso für Katz. Es gibt zwar wasserfeste Sonnencreme, die schützt einem dann zwar im Wasser ein bisschen besser.
Allerdings muss man wissen, dass nach dem Baden ein Teil vom Schutz weg ist. Und vor allem auch, wenn man sich nachher nachtrocknet mit dem Badtüchli. Das heisst, man muss sich auch nachher wieder eingrämen, damit der Schutz aufrecht bleibt.
Dass die Sonnencreme vor der Sonne schützt, liegt auch verschiedene Stoffe drin, sogenannte UV-Filter. Daniel Storch vom Bundesamt für Gesundheit.
Wir unterscheiden dort einfach zwischen organisch-chemischer Substanz und mineralisch-physikalischer. Also physikalisch bedeutet, das ist zum Beispiel Titanoxid, Zinkoxid, da geht es um Absorption und Reflexion, also wie dann die UV-Strahlung reflektiert, kann in den Haut reinkommen. Und bei chemisch-organischen Substanzen redet man einfach von chemischen Substanzen, die UV-Strahlung können aufnehmen und in Wärme können umwandeln.
Hauptsache die UVB-Strahlen kommen nicht durch, die sorgen nämlich für den Sonnenbrand und auch die UVA-Strahlen bleiben draussen. Die machen die Haut nämlich mit der Zeit alt und lösen Hautkrebs aus, wenn man zu viel verwischt. Je nachdem, welchen Faktor das soll geben, ist der Hersteller mehr oder weniger UV-Filter rein, die vor der Sonne schützen. Bevor die Sonnencreme aber im Laden steht, wird sie in speziellen Labor getestet. Der Beat Müller von Steifel Swiss sagt, auf dem Rücken von Probanden gibt es Felder mit und solche ohne Sonnencreme.
Dann wird es so gemacht, dass man künstliche Sonnenlicht aufstrahlen tut. Und dann wird geschaut, wie lange es geht, bis die ungeschützte Haut rot wird. Dann schaut man, wie lange es geht, bis das erste Areal, wo Sonnencreme drauf ist, sich anfängt Licht zu röten. Also man hört dann auf, bevor es einen Sonnenbrand gibt. Und dann hat man den Faktor.
Also ist es wirklich 20, 30 oder 50 Mal länger gegangen mit der Creme bis zum Sonnenbrand. Wichtig zum Wissen, bei diesen Tests wird einiges an Sonnencreme draufgeschmiert. Um den gleichen Schutz zu haben, muss eine erwachsene Person für den ganzen Körper 36 Gramm brauchen. Das sind etwa 3 Esslöffel voll. Nur dann hat die Sonnencreme auch den Schutz, der vorne drauf steht.
Also, wir nehmen mit, bei der Sonnencreme soll man nicht sparen. Das heisst, Achtung, zu viel drauf tun, das ist aber auch nichts, sagen die Experten. Eine internationale Studie hat letztes Jahr gezeigt, dass auch zu viel Sonnencreme kann schaden, weil sie in einigen Cremen sogenannte hormonaktive Stoffe drin hat und auch solche, die Allergien auslösen können. Welche Stoffe es besser nicht in der Sonnencreme sollte drin haben, das haben wir euch auf srf.ch/espresso zum Nachlesen zusammengestellt, zusammen mit weiteren Tipps und damit, dass ihr euch schon mal merken könnt, Octocrylen, kleiner Zungenbrecher, Octocrylen, diesen Stoff sollte in eurer Sonnencreme gescheiter nicht drin haben.
SRF 1 Espresso. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.